Ich wünschte tatsächlich, dass jemand anders diesen Platz einnehmen würde, um das Wort des Herrn zu bringen. In einer Zeit, in der wir leben, ist es nicht einfach, das Wort Gottes zu bringen und besonders nicht einfach, jedem recht zu tun und das zu sagen, was jeder hören möchte. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, das wird keinem gelingen und schon gar nicht einem Menschen, der noch etwas Gottesfurcht hat. Es geht nicht darum, das zu sagen, was du oder ich hören möchten. Es geht darum, dass wir begreifen, dass Gott verbindlich geredet hat und dass dem, was er gesagt hat, nichts hinzugefügt, aber auch nichts weggenommen werden darf. Und die Schwierigkeit liegt eben darin, dass wir vielleicht in manchen Punkten zu lange am eigenen Wissen und an der eigenen Erkenntnis festgehalten haben. Und dass es uns schwerfällt, uns davon zu lösen und dem Herrn zu folgen, und zwar auf ganzem Wege. Ich habe immer wieder und hin und her gehört, darin ist Bruder Branham zu weit gegangen. Und wenn man Bemerkungen dieser Art hier und da in aller Welt hört, dann stellt man sich die Frage, oder kann sie andersrum stellen. Vielleicht ist gerade der Punkt, in dem wir meinen, dass Bruder Branham zu weit gegangen ist, der Punkt, in dem wir nicht weit genug gegangen sind. Was von den beiden kann wohl am ersten stimmen? Das Zweite, dafür brauchen wir gar nicht viel vom Geiste Gottes zu haben, um das zu erkennen. Gerade da, wo wir meinen, Bruder Branham sei zu weit gegangen, gerade da ist unsere Not, dass wir nicht weit genug gegangen sind, dass wir der Sache nicht haben folgen können. Und als er an einer Stelle sagte, manches muss gesagt werden, damit die Zahl kleiner wird, wie es bei dem Herrn Jesus war, der auch nach seinem Heilungsgottesdienst manches gesagt hat, was sie nicht verstanden und dann hinter sich gegangen sind. Aber das ist ein sehr beschwerlicher Prozess. Es tut sehr weh. Und besonders dann, wenn teure Schwestern angesprochen werden, die Gott liebt und die Bruder Branham geliebt hat und gerade aus dieser Liebe heraus, die er zu Gott hatte, war er verpflichtet, das zu sagen, was er gesagt hat, nicht um uns kaputt zu machen, um uns zu helfen und den Platz einzunehmen, den er gegeben und verordnet hat. Und nur, wenn wir den Platz eingenommen haben, den Gott uns bestimmt hat, werden wir zum Segen sein können und der Herr wird mit uns sein. Wie gesagt, ich wünschte, dass jeder andere heute hier stehen könnte und stehen würde. Das könnt ihr mir glauben. Aber die Zeit ist einfach gekommen, in der einiges gesagt werden muss. Und mein Dienst hat vom ersten Tage an mit dem Dienst Bruder Branhams zusammengehangen, ist damit verbunden gewesen. Und meine Verantwortung vor Gott bleibt, dafür zu sorgen, dass das geoffenbarte Wort so erhalten bleibt, wie Gott es gegeben hat. Auch da, wo ich es nicht verstehe, oder du, muss es trotzdem in der Weise bestehen bleiben, wie Gott es geoffenbart hat. Wir haben gestern Abend einiges ganz kurz angedeutet, Und ich kann es nicht ändern, aber Bruder Branham hat eben einige Aussprüche, auch lehrmäßig getan, die nicht einfach einzuordnen sind. Und ob wir es müssen, weiß ich gar nicht. Vielleicht sollen wir es nur glauben. Und wir wissen ganz genau, wenn wir die Heilige Schrift im Alten oder Neuen Testament lesen, da gab es so viele Dinge, die die Propheten selber manchmal nicht verstanden haben. Und sie mussten bis auf die Zeit der Erfüllung warten. Und so müssen auch wir einfach abwarten und sehen, was Gott aus Gnaden tun wird. In dem Psalmwort haben wir schon Wunderbares gehört. Es ist uns gesagt worden, dass Gott mit seiner großen Gnade unser gedenkt und dass wir zu seinem heiligen Tempel kommen können und uns in Ehrfurcht vor ihm niederwerfen. Wenn uns das gelingt, so vor Gott zu sein, wie er es gerne haben möchte, in der richtigen Einstellung ihm und seinem Worte und seinem Reden gegenüber. Aber lasst mich von gestern Abend doch wenigstens diesen einen Gedanken wiederholen und vielleicht sogar zwei, drei. Aber wenn gesagt wird, dass Bruder Branham über die Lehre der Apostel hinausgegangen ist, dann tut das weh. Und wenn gesagt wird, da predigt er ein anderes Evangelium, dann ist das ein tiefer Schmerz, den man nicht über sich einfach ergehen lassen kann, ohne aufzuschreien. So schlimm wird der Schmerz. Wollen wir festhalten, als Bruder Branham das Erlebnis hatte und hinter den Vorhang der Zeit genommen wurde, was geschah? Folgendes geschah. Er konnte sagen, ich habe das gleiche Evangelium gepredigt, das Paulus gepredigt hat. Ich habe so getauft, wie er getauft hat, und so weiter. Und die große Volksmenge rief aus, darauf ruhen wir aus. Das ist ganz klar. Aber lasst uns unterscheiden. Das Evangelium bezieht sich auf die Heilsgeschichte, auf deine und meine Rettung, auf Heilung, auf alle lehrmäßigen Dinge, die zum Evangelium Jesu Christi, zu der frohen Botschaft gehören, dass der Herr gekommen, uns erlöst, Vergebung geschenkt, neues und ewiges Leben gegeben. Aber das ist nur ein Teil. Der Teil des Evangeliums, der evangelistische Teil, ist ja nur einer. Der zweite ist der lehrmäßige. Der dritte ist der prophetische Teil der Heilsgeschichte. Paulus hat von den sieben Siegeln noch gar nichts gewusst. Er ist im Jahre nach der Beschreibung, im Jahre 64 nach Christo heimgegangen. Die Offenbarung ist auf der Insel Patmos im Jahre 96 nach Christo gegeben worden. Dass Paulus in die Dinge, in die jetzt Bruder Branham hineinschauen konnte, nicht hineinschauen konnte, geht aus der Sache ganz klar hervor, weil sie noch gar nicht existent war. Und wir müssen ganz einfach begreifen, dass wir in einem prophetischen Teil der Heilsgeschichte angekommen sind und müssen verstehen, welch eine göttliche Ordnung der Herr gemäß seinem Worte festgelegt hat und welche Verheißungen er gegeben hat. Wenn er sagt, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dann das Wort aus dem Amos. Gott tut nichts. Er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Dann wissen wir, dass das Wort Gottes zu dem Propheten kommt. Aber mit wem hat Gott die Mühe in dieser Zeit? Und ich möchte um Verzeihung bitten und hoffe, dass niemand in seinem Herzen Arges denkt. Aber wenn ihr gestern Abend richtig zugehört habt, als ich aus 1. Korinther Kapitel 14 gelesen habe, und ich möchte es mit Absicht noch einmal lesen, damit wir es beherzigen und so Gott uns hilft für immer. Hier steht geschrieben, wenn jemand sich für einen Propheten oder für einen Geistbegabten hält, so muss er erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, das Gebot des Herrn ist. 1. Korinther 14, Vers 37. Warum spricht Paulus durch den Geist hier nicht die einfachen Gemeindeglieder an? Warum nicht einmal die Ältesten oder die Diakone? Warum spricht er nicht das Fußvolk an? Warum spricht er hier und sagt, wenn sich jemand für einen Propheten oder Geistbegabten hält, da sind die größten Schwierigkeiten. Man kann hier vorne sagen, einige Brüder werden beten. Und wenn irgendjemand meint, geistbegabt zu sein, wird es schwer sein, der Sache Gehorsam zu leisten, und schon geht's nicht gut. Mit wem ist die Not? Wo ist die Not? Doch da, wo man meint, geistlicher zu sein, als die anderen es sind. Da, wo man meint, geistbegabt zu sein. Hier spricht Paulus Propheten an und sagt, wenn sich jemand für einen Propheten oder für einen Geistbegabten hält, so muss er erkennen. Er hat Schwierigkeiten damit, aber er muss. Ob er will oder nicht, so wie alle anderen Gotteskinder es erkennen, so muss auch der es erkennen, der sich als Prophet ausgibt oder geistbegabt ist, dass das, was er durch Offenbarung von Gott empfangen hat und niederschreiben durfte, das Gebot des Herrn ist. Und dann kommt die Sache, wenn jemand es aber nicht anerkennen will, so wird auch er nicht anerkannt. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber der Geist Gottes hat für alles gesorgt. Und hier ist den Schwestern der Platz angewiesen worden. Und gerade da beginnt immer wieder die alte Not, die von Anfang an gewesen ist. Aber lasst uns eins im Gedächtnis festhalten. Gott meint es gut mit uns allen, mit den Brüdern und mit den Schwestern. Und ich habe gestern Abend hier gesagt, in unserer Generation gibt es ja verschiedene Kommissionen. Und es gibt die Menschenrechtskommission, die Frauenrechtskommission und alles Mögliche. Aber was wir brauchen, ist die Gottesrechtskommission. Wirklich, dass Gott zu seinem Recht kommen kann. Alles andere. Was nützt es, wenn ein Jimmy Carter die Menschenrechte so in den Vordergrund gerückt hat? Wir sind dafür dankbar, dass Menschen aus ihrer Unterdrückung herausgenommen werden, um frei entscheiden zu können und als Menschen zu leben. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber das ist nicht die Botschaft, die Gott der Gemeinde in dieser Zeit zu bringen oder mitzuteilen hat. Gott muss zu seinem Recht aus Gnaden kommen können. Und wenn ihm das gelingt, dann kommst du und ich auch zu deinem und zu meinem Recht. Wenn Gott in deinem und in meinem Leben zu seinem Recht kommt, dann wirst du und ich in deinem und in meinem Leben auch zu dem kommen, was Gott dir und mir zugedacht und was er aus Gnaden verheißen hat. Da nun doch fast 2 Jahre vergangen sind, in denen so manches gesprochen wurde und immer wieder die Betonung darauf lag oder gelegt wurde Und zum Beispiel in einem Gespräch sagte jemand, zeige mir, wo Bruder Paulus von dem zweiten Bund gesprochen hat, von dem Bruder Brenhem spricht, nach dem Sündenfall. Wenn man in dem Moment die Sache hört, geht es einem durchs Herz. Und es tut dann weh, wenn man sagen muss, ja, in der Weise hat Paulus nicht darüber gesprochen. Wenn ich dann aber daran denke, dass der Herr seinen Knecht und Propheten William Branham dort ins Gebirge nimmt und in der Wolke der Herrlichkeit herabkommt und ihm wörtlich alle Bibelstellen dort zuteil werden lässt und den gesamten Zusammenhang offenbart, so dass er anschließend sagen kann, bis vor einigen Tagen habe auch ich das alles nicht gewusst. Seit wann hat er's gewusst? Seitdem es ihm von Gott geoffenbart worden ist. Seit wann wirst du es wissen? Seit wann werde ich es wissen, was Gott dir und mir zu sagen hat? Seit dem Tage, wo es dir und mir wirklich von Gott geoffenbart werden wird. Nur mal, ehe wir etwas hineingehen in diese Sachen. Zum Beispiel haben wir in der letzten oder zweitletzten Predigt doch wirklich übersetzen müssen, da sagt Bruder Brenhem, wer behauptet, dass es schon jetzt eine brennende Hölle gibt, ist im Unrecht. Der ist falsch. Ich kann euch auf Anhieb einige Bibelstellen vorlesen und ihr werdet sagen, Moment mal, die Bibel sagt aber doch etwas ganz anderes. Und dann sagt Bruder Brenhem, wo gibt es in der Menschheitsgeschichte eine Pein oder Abbüßung einer Strafe, ehe der Gerichtsprozess und die Verurteilung stattgefunden hat? Er sagt, zuerst muss das Gericht stattfinden und die Verurteilung ausgesprochen werden. Erst danach kann die Strafe abgebüßt werden. Und das leuchtet dir und mir auf Anhieb ein. Da brauchen wir gar keine besondere Bibelerkenntnis zu haben. Ich komme gleich noch darauf zurück. Eine andere Sache war, als er sagte, die Verlorenen werden nicht in Ewigkeit, also endlos gequält werden, sondern sie werden irgendwann ein Ende haben. Und ihr wisst, das hat mir so viel zu schaffen gemacht, dass ich den Knopf vom Tonbandgerät abgeschaltet habe und gesagt, das kann ich nicht mehr weiter hören. Das fand statt auf der Luisenstraße 160 vor vielen Jahren. Als er dann aber später sagte, alles, was einen Anfang hatte, wird auch ein Ende haben. Nur die Dinge, die keinen Anfang hatten, werden auch kein Ende haben. Und er sagt, es gibt nur eine Form des ewigen Lebens, und das ist das Leben Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Und wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das ewige Leben nicht. Und wenn jemand das ewige Leben nicht hat, wie kann er dann ewig leben? Nicht? Die Sache ist sehr, sehr deutlich. Sie ist sehr einfach, aber sie muss richtig verstanden werden. Und wir können heute mit genügend Menschen reden, wenn wir ihnen von der Taufe auf den Namen Jesu Christi erzählen, dann sagen sie uns schlicht und einfach, wir glauben das, was der Herr Jesus gesagt hat, danach handeln wir. Man kann sogar die Heilige Schrift nehmen und meinen, nach dem Worte Gottes zu tun und zu glauben, aber ohne die Offenbarung des Heiligen Geistes haben wir einen Buchstaben. Und mit diesem Buchstaben können wir vielleicht mehr Unheil anrichten, als uns lieb ist. Lasst uns nur ein paar von diesen Stellen lesen, die tatsächlich Zeugnis davon ablegen, dass die einen in die ewige Strafe, die anderen in das ewige Leben gehen. Matthäus Kapitel 25, letzter Vers. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, ihr habt alle gut zugehört. Markus Kapitel 9. Hier lesen wir von Vers 43. Und wenn deine Hand dich ärgert, so haue sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben einzugehen, als dass du deine beiden Hände hast und in die Hölle kommst, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, als Lahmer in das Leben einzugehen, als dass du deine beiden Füße hast und in die Hölle geworfen wird. Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiße es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als dass du beide Augen hast und in die Hölle geworfen wirst, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wir haben alle gut zugehört. Es sind noch eine Anzahl Stellen, die wir lesen können. Im Judabrief lesen wir Folgendes. Judah ist ja nur ein Kapitel, Judah Vers 7. Wie Sodom und Gomorra nebst den umliegenden Städten, die in gleicher Weise wie diese in Unzucht gelebt und andersartigem Fleisch nachgestellt haben, stehen sie als warnendes Beispiel da, indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden haben. Mögen diese Stellen genügen. Und wenn wir jetzt schon begreifen würden, dass das Wort, das wir zigmal als ewig in unseren Bibeln übersetzt bekommen haben, dass es im Grunde genommen nur 17 Mal vorkommt. Und alle anderen Male steht das Wort Äon anstatt ewig. Äon ist ein Zeitabschnitt. Und wenn wir jetzt das Wort nehmen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, dann kommt mit mir zu Jesaja 66 und ihr werdet genau feststellen, dass sich dieser Äon, diese Zeitspanne vom Anfang bis zum Ende des tausendjährigen Reiches bezieht. Das könnt ihr aufs Klarste sehen, wenn wir aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66, vielleicht lesen wir hier von Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich schaffen will, vor mir Bestand haben werden, so lautet der Ausspruch des Herrn. So soll auch eure Nachkommenschaft und euer Name Bestand haben. Und es soll dahin kommen, dass monatlich am Neumond und wöchentlich am Sabbat alles Fleisch sich einfindet, um vor meinem Angesicht anzubeten. So hat der Herr gesprochen. Sie werden dann auch hinausgehen und die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht erlöschen. Merkt ihr, worum es hier geht und welch eine Zeitspanne damit beschrieben wird, wenn im tausendjährigen Reich alle Völker nach Jerusalem zur Anbetung kommen werden. Dann ist ja noch die alte Erde hier nur renoviert, aber noch kein neuer Himmel und keine neue Erde. Erst nach dem tausendjährigen Reich kommt der neue Himmel und die neue Erde. Niemand wird aus dem neuen Himmel oder auf der neuen Erde hinausgehen und den Rauch aufsteigen sehen und die Qual derer miterleben müssen, die verloren gegangen sind. Dann wäre der neue Himmel nichts Neues und die neue Erde wäre etwas ganz Altes. Und das kann nicht sein. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Das ist schon die Ankündigung hier. Und wenn wir es in der Offenbarung nachlesen wollen, dann könnt ihr genau feststellen, und zwar in Kapitel 20, was nach dem Endgericht geschehen wird, das von Vers 11 bis zu Ende beschrieben wird. Hier lesen wir in Vers 14. Hierauf wurden der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, nämlich der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also erst nach dem Endgericht, nach den 1000 Jahren. Aber während dem tausendjährigen Reich werden die Menschen, die von Gott abgefallen waren, sie werden tatsächlich in der Hölle sein. Und nicht, ich meine, in der Hölle sind sie jetzt, aber die Qual wird da sein, der Wurm wird nicht sterben und das Feuer wird nicht erlöschen. Und selbst über Offenbarung 20, den Vers, den wir eben lasen, hat Bruder Branham gesagt, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber eins weiß ich, es muss einmal dahin zurückkommen, wo es war oder wie es war, ehe Sünde und Teufel und all diese Dinge überhaupt ins Dasein gekommen sind. Einmal muss es dahin kommen, dass alles vollkommen zum Abschluss gebracht wird für alle Ewigkeiten. Und es wird niemand erwarten können, dass alter Rauch von der neuen Erde vielleicht sogar noch in den neuen Himmel hinaufsteigt. Nein und nochmals nein. Und wir werden danach auch nicht mehr hinausgehen können, um an diejenigen zu denken, die von Gott abgefallen sind. Sonst würden wir selber in Qual versetzt werden. Aber ihr wisst ja, bei der Verkündigung des Wortes Gottes brauchen wir keine Argumente, sondern göttliche Tatsachen. Ich wollte damit nur zeigen, wie schwierig es werden kann, beim Hören der Predigten Bruder Brennhems und bei der Darlegung der Dinge, die er von Gott zu bringen hatte. Wenn man nur den Buchstaben nehmen würde, müsste man sagen, Mann Gottes, da kann ich nicht mehr mitgehen. Es gibt also eine Anzahl Dinge, die gelehrt worden sind, die man nicht so auf Anhieb schwarz auf weiß belegen kann. Aber wenn man das göttliche Verständnis für das Wort Gottes bekommen hat, dann sehen die Dinge anders aus. Dann wissen wir, wohin die Stelle gehört, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Dann wissen wir, wie die Dinge einzuordnen sind und haben fernerhin absolut kein einziges Problem mehr. Wenn wir in die Predigt hineinschauen, es wird niemand so vermessen sein, auch ich nicht, dass wir sagen, wir verstehen alles, wir begreifen alles und wir wissen alles. Das wird niemand, solange wir auf Erden sind, bleibt unsere Erkenntnis Stückwerk. Erst wenn das Vollkommene gekommen sein wird, dann hört das Stückwerk auf. Ich werde heute mal rückwärts lesen. Vielleicht wird uns das dann an den seligen Anfang zurückbringen. Ich lese auf Seite 47. So ist es heute, Herr Gott, am Ende der Welt. Während wir hier unter der Barmherzigkeit Gottes sind, wissend, dass wir bald in seiner Gegenwart antworten müssen. Herr, du hast so viel getan. Ich bin sicher, angesichts dieser Menschen, dass sie daran festhalten, als von dir kommend, um Zeugnis heute vor vielen Leuten abzulegen, die sogar das Zeichen auf dem Berge selbst sahen, wo die Engel des Herrn in einem Wirbelsturm herabkamen, da, wo die sieben Engel erschienen und die Offenbarung der sieben Geheimnisse entfaltet wurden. Da war derselbe Engel in derselben Richtung auf demselben Berge an dem Tage, als dieses geoffenbart wurde. Genau da, wo die sieben Engel herabgekommen sind, in der übernatürlichen Wolke. Und ihr merkt hier genau, dass Bruder Branham einmal in der Mehrzahl spricht und einmal in der Einzahl. Wer sich gut daran erinnern kann, der wird wissen, dass Bruder Branham davon sprach, dass die sieben Engel in Form einer Pyramide in dieser Wolke aufgestellt waren. Und er sagte, der zu meiner Linken, also von dort aus gesehen, zu seiner Rechten war, bedeutete mir mehr als die anderen. Und er war es, der mich ständig beobachtet hat. Wir haben sieben Gemeindeengel für die sieben Gemeindezeitalter. Und es sind sieben Engel vor dem Throne Gottes. Hier wird gesagt, dass gerade da, wo die Öffnung der sieben Siegel angedeutet wurde, auf dem gleichen Berge, in der gleichen Richtung, ist an dem Tage das Gleiche geschehen, als ihm diese Dinge geoffenbart worden sind. Und er sagt hier auf Seite 46, nun, ihr glaubt, dass dieses wahr ist und glaubt, dass es von Gott kommt, durch Bestätigung seiner Wolke und seiner Botschaft, die mich so weit brachte, sollte Gott mir auf dem Berge nicht erlaubt haben, dasselbe zu tun und euch gestatten, so weiterzuleben, wie ihr seid. Ich möchte eigentlich vermeiden, viel zu lesen, aber einiges ist doch wichtig. Hier sagt er dann, ich spreche nur zu meiner Versammlung. Und dann gibt er hier die Dinge und sagt, eine übernatürliche Offenbarung aufgrund der Öffnung der sieben Siegel. Und dieses ist eine Frage des Wortes Gottes. Ich vermeide mit Absicht die Passagen, die Anstoß erregen könnten. Ich will nur mit allem Nachdruck darauf hinweisen, dass ich vor Gott die Verantwortung trage, und ihr werdet sehen, dass am Ende nur die bestehen werden, die zu jedem geoffenbarten Worte Gottes Ja und Amen gesagt haben und es so in ihrem Herzen dachten. Nicht nur mit dem Munde. Mit dem Munde können wir sehr oft sehr schnell etwas sagen, ohne dass es so gemeint ist. Seite 44. Ich weiß, wenn ich euch etwas sage, so muss es, dass so spricht der Herr sein. Ich hatte die Schriftstellen, die er mir geoffenbart hat. Merkt, das ist das Ende. Er hat also die Schriftstellen dargelegt, die ihm dort auf dem Berge geoffenbart worden sind. Habe ich ihn unterwiesen? Bin ich verantwortlich für das, was Gott ihm dort gegeben hat? Muss ich dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Und wisst ihr, wir kommen gleich noch darauf, aber weil wir gerade dabei sind, lasst mich diese eine Stelle lesen, wo er sich auf Esther bezieht, auf Ahasverus, und zwar im Buche Esther, dem ersten Kapitel. Hier sagt er, ihr könnt euch daran erinnern, als in der Bibel der König Esther heiratete, weil die Königin sich geweigert hatte. Er nahm sich einfach eine andere. Was geschah? Als sie sich weigerte, mit dem König herauszukommen, ihm zu gehorchen. Das Gleiche ist mit einer Frau, die es ablehnt, ihrem Ehemann Frau zu sein. Wisst ihr, beim Lesen der Bibel habe ich auch das Buch Esther gelesen. Und als ich damit fertig war, stellte ich mir die Frage, was ist hier überhaupt gesagt worden? Da ist von Ahasverus die Rede, von Mardukai die Rede, von Haman die Rede. Und es ist eine Geschichte, in der nicht eine Weissagung geschrieben steht, der Name des Herrn nicht einmal genannt, gar nichts. Und ich habe gedacht, mein Gott, als Athanasius im Jahre 325 festlegte, welche Bücher in die Bibel aufgenommen wurden, was hat er da nur gemacht? Jetzt kommt ein Prophet Gottes und ihm wird eine Bibelstelle gesagt und lasst sie mich euch vorlesen, und zwar vielleicht nur 2, 3 Verse aus diesem Buch Esther. Ihr könnt's ja zu Hause ganz nachlesen. In Vers 9 steht, als die Königin Vasti, auch die Königin Vasti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im Inneren des königlichen Palastes des Königs Ahasverus. Wer ihr das geboten hat, weiß ich nicht. Es wird nur berichtet, dass sie es getan hat. In Vers 12 steht, doch die Königin Vasti weigerte sich auf den Befehl, den der König ihr durch die Kammerherren hatte zugehen lassen, zu erscheinen. Es war im Grunde genommen nur ein einziger Ungehorsam, der hier vorliegt. Vers 16, da antwortete Memuchan vor dem Könige und den Fürsten. Nicht gegen den König allein hat sich die Königin Vashti vergangen, sondern zugleich gegen alle Fürsten und alle Völker, die in sämtlichen Provinzen des Königs Ahasverus wohnen. Denn die Kunde von dem Verhalten der Königin wird zu allen Frauen dringen, und es werden ihnen ihre Eheherren verächtlich erscheinen, da sie sagen werden, nun, ihr könnt die Geschichte weiterlesen. Hier ging es um eine Sache. Der König erteilte einen Befehl, sprach eine Bitte aus, sie wurde nicht erfüllt. Und die Angst war, wenn das der König durchlässt, dann werden alle Frauen dasselbe machen, den gleichen Ungehorsam, ihren Eheherrn, hier steht das Wort Eheherren, er soll dein Herr sein. Darüber gibt's auch einiges zu sagen. Und zwar hier, aber jetzt nur die letzten Vers, 22. Er sandte also Erlasse in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz nach ihrer Schrift und an jedes Volk in der betreffenden Sprache. Jeder Mann solle Herr in seinem Hause sein und dürfe anordnen, was ihm beliebt. Dieses ist eines oder eine der Bibelstellen, die dem Bruder Brenhem mitgeteilt worden sind. Ich sage noch einmal, macht mich dafür nicht verantwortlich. Auf Seite 45 steht, etwas sprach zu mir, gehe ins Gebirge, ich werde mit dir reden. Während ich dort im Gebirge war, wusste ich nicht, dass sie es unten in Tucson sehen konnten. Aber selbst die Lehrer riefen die Kinder aus dem Klassenraum und die Klasse meiner Tochter, auch die Klasse meiner Tochter, und sagten, schaut hinüber auf das Gebirge. Dort ist eine feurig aussehende Wolke, die sich erhebt und wieder neigt, sich wieder erhebt und zurück herunterkommt. Etwas weiter. Die Bewohner der ganzen Stadt sahen es. An einem strahlenden Tag, ohne Wolken irgendwo, kam diese große, feurig aussehende Wolke in Form eines Trichters herunter, hing dort, erhob sich und breitete sich aus. Und dann sagt er direkt weiter, Freunde, ehe ich zum Schluss komme und ihr von hier geht, das wurde mir dort geoffenbart. Das wurde mir dort geoffenbart. Wenn man heute mit Leuten spricht, sie haben schon alles längst gewusst. Schon seitdem sie gläubig waren, ist ihnen gepredigt worden, wie es richtig ist, und sie wissen es schon seitdem. Hier sagt der größte Prophet aller Zeiten, ich lese es noch einmal, Freunde, ehe ich zum Schluss komme und ihr von hier geht, das wurde mir dort geoffenbart. Hier ist der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Hier ist der Punkt, an dem Gott unsere Herzen prüft. Und ich sage dir, teure Schwester, du hast absolut nichts zu befürchten. Du brauchst nur deinem Gott zu danken und deinen Platz einnehmen und dein Leben und deine Ehe, alles wird gesegnet sein und unter dem Segen des allmächtigen Gottes stehen. Niemand sei der Meinung, wir haben hier etwas Böses vor. Nein, und nochmals nein. Ich lese lediglich und möchte, dass wir es zu Herzen nehmen. Auf Seite 43. Jetzt werde ich euch dieses sagen. Ich bin sehr sorgfältig mit dem, was ich euch sage. Ich möchte nicht grob mit euch Menschen umgehen. Ich habe nicht vor, grob mit euch zu sein, meine Predigerbrüder. Ich meine es nicht so. Aber ich bin verantwortlich und erkenne, dass mir dieses übertragen wurde. Ich kann es nicht zurückhalten und weiß nicht, wie ich es austeilen soll. Ich weiß, dass dieses Tonband, oh, ich bereite mich schon darauf vor, das Büro ist geöffnet, denn es wird kommen, genau wie es mit dem Samen der Schlange war. Doch es ist absolut als richtig bewiesen. Nur rein zur Information. Als Bruder Brenhin über den Samen der Schlange, über die Originalsünde im Garten Eden sprach, kann man, um etwas zu gebrauchen, was im Volksmund gebraucht wird, da ging der Ofen aus. Die ganze Predigerwelt, das ganze Volk hatte sich gegen ihn versammelt. Und sie haben einfach gesagt, das ist unmöglich, das ist ein Irrtum und so weiter. Das war die entscheidende Predigt und die Wende im Dienst Bruder Brenhams, als er über den Samen der Schlange zum ersten Mal klar und deutlich sprach. Stattgefunden hat es im Jahre 1958. Und kurz darauf war Bruder Brenham auf dem Wege von Chicago nach Jeffersonville und etwas sprach in seinem Herzen. Entweder wird Amerika die Botschaft in diesem Jahr annehmen oder es wird für sie für immer zu spät sein. Und es waren gewaltige Aussprüche. Und gerade hier in Verbindung mit dieser Predigt sagt Bruder Brenham, ich bereite mich vor. Das Büro ist geöffnet. Die Post wird von überall hereinkommen, wie es bei der Predigt oder nach der Predigt über den Samen der Schlange war. Wer hat die Dinge aufgenommen? Noch in dieser Woche saß ein Ehepaar aus England in unserer Küche. Und was war es? Ja, Bruder Brenham war ein großer Mann Gottes. Und vor vielen Jahren haben wir seine Bänder gehört. Aber dann kam diese Sache da mit dem Garten Eden. In dieser vergangenen Woche in meiner Küche bei einem Teegespräch. Aber dann kam diese Sache mit dem Garten Eden. Weiter brauchte man nicht mehr zu sprechen. Es war ganz klar, von dem Moment war die Scheidung und die Entscheidung durchgeführt und viele, ja nicht nur viele, sehr, sehr viele. Bruder Brenham sagte, wenn ich mich recht erinnere, ich bin mit etwa 10 Millionen Menschen um die ganze Welt herum in Verbindung durch Tonbänder und so weiter. Wo sind sie alle geblieben? Eine harte Rede und dann noch eine und es wurde gesiegt. Was wird am Ende übrig bleiben? Und jetzt kommen wir zu der Kernfrage. Wenn Bruder Brenham beim Halten dieser Predigt dasselbe erwartet hat, wie damals, als er über die ursprüngliche Sünde gesprochen hat. Was verwundert es uns, wenn diese Dinge jetzt auch zu einer Entscheidung führen und vielleicht zur letzten Entscheidung führen. Und auf die letzte Entscheidung kommt es an. Wenn Bruder Brenham das gesagt hätte, was alle schon längst gewusst haben, dann wäre sein Büro geschlossen geblieben, dann hätte er gar keine Bange haben zu müssen, dass da eine große Katastrophe unter dem Volke eintreten wird. Das Gleiche hat er mit dieser Predigt zu Recht erwartet. Täuschen wir uns nicht. Gott hat Wege und Mittel, er hat Art und Weise, mit uns zu reden, und es wird immer ganz anders sein, wie wir es uns vorstellen. Und wir merken, dass es darauf ankommt, nirgends Halt zu machen und zu sagen, das ist zu hart, da kann ich nicht mehr mit. Nein, gerade dann, wenn es ganz hart auf hart kommt, halte durch, halte stand, gehe mit bis ans Ende. Wer bis ans Ende ausharrt, der wird gekrönt werden. Hätten wir die Verheißung, noch auf jemand zu warten, der uns von Gott gesandt werden würde, dann wäre es gar nicht so schlimm. Aber wir wissen, dass wir am Ende der Gnadenzeit angekommen sind. Und wir wissen, dass Bruder Branham, der siebente Engel, der letzte Botschafter und Prophet an das letzte und siebente Gemeindezeitalter war. Und es wird keiner nach ihm kommen. Unsere Aufgabe ist nicht, seinen Platz einzunehmen. Unsere Aufgabe ist, das Wort, das er von Gott empfangen hat, in derselben Reinheit und Klarheit weiterzugeben. Natürlich bringt das manches mit sich, aber am Ende werden wir feststellen, dass es sich gelohnt hat, durchzuhalten, auszuharren bis ans Ende, Ja zu sagen zu jedem Worte Gottes. Wenn dieser Mann sagen musste, ich habe es bis vor einigen Tagen nicht gewusst. Wenn er sagen konnte, das, was ich euch jetzt kundtue, ist mir dort in der Wolke geoffenbart worden. Was sollen wir dann dazu sagen? Auf Seite 41 steht. Nun, zu der Sache. Ich möchte die beiden Worte ruhig auslassen. Seht, es muss geoffenbart werden. Lasst Sie mich lesen, Sie stehen ja hier. Nun, zu Heirat und Scheidung. Seht, es muss geoffenbart werden. Ihr wisst es nicht, bis es geoffenbart ist. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und ich wage zu sagen, dass alle, die es schon gewusst haben, denen ist es noch nicht geoffenbart worden. Mehr, das ist nicht weniger und nicht mehr. Also, seht, es muss geoffenbart werden, ihr wisst es nicht. Was haben wir früher getan? Seid einmal ganz ehrlich. Wenn irgendjemand geschieden war, haben wir ihn nicht als aussätzig behandelt? Haben wir nicht unser ganzes Leben lang über ihn gesprochen? Und was sagt dir der Prophet? Er sagt, was Gott zusammengefügt hat, das wage der Mensch nicht zu scheiden. Und was sagt er noch? Das ist noch nicht das Ende. Aber wir haben unsere eigenen Gedanken, einen Richtgeist haben wir gehabt. Denn Gott hat alle unter die Sünde beschlossen, auf dass er sich alle erbarme. Der eine liegt hier im Dreck und der andere da. Und wir alle waren verblutet. Und Gott hat sich unser alle erbarmen müssen. Es ist nicht ein einziger, der den Stein erheben könnte. Ihr seht, es muss geoffenbart werden. Ihr wisst es nicht, bis es geoffenbart ist. Doch er hat verheißen, dass in diesen letzten Tagen, in diesem letzten Zeitalter, jedes verborgene Geheimnis der Bibel geoffenbart werde. Das ist die Sache. Er hat verheißen, in dieser letzten Zeit, jedes verborgene Geheimnis. Ja, Was ist denn so verborgen daran? Worin liegt denn das Geheimnis in dieser Sache? Für alle ist das doch schon lange sonnenklar, seit 20, 30 Jahren. Worin liegt hier das Geheimnis und das Verborgene, das geoffenbart werden sollte? Ich begreife den Bruder Brenham nicht, was der überhaupt will. Wir haben doch alles gewusst. Oder begreift ihr ihn? Ich habe im Aberwitz geredet. Paulus sagt an einer Stelle, ich rede im Aberwitz. Aber mir ist nicht darum zu tun. Der Nagel muss nicht nur auf den Kopf getroffen werden. Er muss so hineingeschlagen werden, dass man seinen Kopf nicht mehr sieht, dass nur darüber gehobelt werden kann. Das sind die Dinge, um die es jetzt in dieser Zeit geht. Nun, vielleicht noch ganz kurz. Die Zeit ist ja schon fortgeschritten. Aber es gibt sehr, sehr wichtige Dinge, die einfach beherzigt werden müssen. Auf Seite 40. Und ihr wisst, das ganze Buch, die ganze Bibel ist eine Offenbarung. Das ist es, wie ihr die Wahrheit zwischen dem einen und dem anderen erkennt. Es ist aufgrund der Offenbarung und die Offenbarung muss genau mit dem Worte übereinstimmen und nicht im Gegensatz zum Worte sein. Es ist natürlich immer wieder über den Mund der Menschen gekommen. Sie stimmt nicht mit dem Wort überein. Aber das Wort kommt zum Propheten. Und der Herr selbst kommt herab, offenbart es und gibt ihm die Zusammenhänge. Aber direkt vorher sagt er hier und bezieht sich auf Matthäus 28, Vers 19. Und dann gibt er das Beispiel. Es muss geoffenbart werden. Und ehe es nicht geoffenbart ist, wissen wir es nicht. Auch wenn wir meinen, die Weisheit mit Löffeln zu uns genommen zu haben. Ich möchte dem, was Gott geredet hat, von Herzen Glauben schenken. Ohne jeglichen Abstrich. Denn nur so können wir in dieser Zeit die Dinge im Lichte des Wortes Gottes sehen. Nämlich dann, wenn es dir und mir durch den Geist geoffenbart worden ist. Natürlich, wir können alle die verschiedensten Bibelstellen aufschlagen und sie vorlesen. Aber hat Bruder Brenham nicht die gleichen Bibelstellen gewusst? Hat der Herr nicht dieselben Bibelstellen, die in seinem Worte stehen, gewusst, als er mit ihm auf dem Berge redete? Nein, die Zeit ist ganz einfach da. Und wir müssen uns mit aller Konsequenz auf die Seite Gottes stellen. Und wenn geschrieben steht, wer einen Propheten aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. Wir haben keine Wahl. Hätten wir eine Wahl, gut, dann würde ich sagen, wähle, wir können nicht wählen. Die Entscheidung ist gefallen. Gott hat den Mund erwählt, durch den er geredet hat in dieser Zeit. Wohl dem Menschen, der sich nicht daran ärgert, der sich nicht daran aufhält, sondern sagt, Herr, ich danke dir, schenke mir Gnade, meinen Platz zu finden, ihn einzunehmen, damit du anfangen kannst zu segnen. Wir möchten alle gesegnet werden. Aber eins sage ich euch, solange es noch in unseren Herzen und untereinander und in den Familien hin und her geht, sind wir gar nicht in der Verfassung, in der Gott uns wirklich segnen und gebrauchen kann. Es muss dahin kommen, dass eine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Eine Gemeinde, in der der Heilige Geist fallen kann. Eine Gemeinde, in der alle Gaben und Kräfte Gottes offenbar werden können, wie im Urchristentum. Und die wird nicht durch Gespräche kommen, die hin und her geführt werden, sondern ganz einfach dadurch, dass wir uns alle dem Worte Gottes stellen und sagen, Herr, du hast geredet, wir wollen hören. Wie sollen wir sonst zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Gottes kommen, wenn wir alle unsere verschiedenen Deutungen dazu tun? Das wird nicht gehen. Hier ist Gottes Original. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass es die kräftige Speise ist. Und wie ich es vor kurzem gesagt habe, wenn wir sie in den Mund nehmen, dann ist sie noch süß. Aber wenn wir sie runterschlucken, dann krümmt sich alles hier nicht hin. Bekommen wir Magenkrämpfe. Aber so ging's dem Prophet Hesekiel. Und so ging's dem in Offenbarung 10 in den letzten Versen. Im Munde ist noch alles süß. Aber wenn es verschluckt werden muss, wenn es runtergehen muss, dann plötzlich kommen die Krämpfe auf. Aber Gott will auch allen Krampf ein Ende machen und will seinen Segen aus Gnaden über uns ausgießen und will uns helfen, dass wir ein Volk werden, das anderen zum Segen werden kann aus Gnaden. Brüder und Schwestern, Gott meint es gut mit dir, Gott meint es gut mit mir. Aber es ist höchste Zeit, dass das Fundament klar geschaufelt wird und dass alles Schutt nach rechts und nach links hinweggeworfen wird und dass wir uns auf dieses von Gott geoffenbarte Wort ganz klar stellen und sagen, jawohl, so hat Gott geredet, so hat er es geoffenbart, so nehme ich es auf und an und ich beuge mich darunter. Ihr werdet sehen, welch ein Segen über Haus, über Familie, über Gemeinde und über alles kommen wird, dass wir nur begegnen und wie immer der Herr uns führen mag. Aber das ist der Weg zu den Segnungen unseres Gottes. Wir haben zu Anfang mit Absicht die Bibel betrachtet, um euch zu zeigen, dass man selbst darin meinetwegen, wer den Widerspruch sucht, der kann ihn sogar bei der Taufe finden, wie es viele machen. Obwohl es kein einziger Widerspruch ist, nur eine Offenbarung dessen und Ausführung dessen, was gesagt wurde. Und würden wir andere Bibelstellen nehmen, auf der einen Stelle sagt der Herr, dass wir hinausgehen sollen, ich gebe euch Vollmacht über alle bösen Geister, treibt Teufel aus und so weiter. Und in Matthäus 7 sagt er, viele werden an jenem Tage kommen und sagen, haben wir nicht Teufel aus, haben wir nicht dies, haben wir nicht das. Er gibt den Befehl und nachher kommen diejenigen, denen er den Befehl gegeben hat und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Er sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch überhaupt nicht. Was war es? Sie waren eine Strecke gegangen, wie Bruder Brenham es mit den 70 ausführt. Sie haben Teufel ausgetrieben, Dienste ausgeführt und plötzlich kam eine harte Rede und sie gingen alle hinter sich. Und was nützte ihnen aller Segen, den sie vorher hatten? Was war es? Es war vorbei. Sie folgten dem Herrn nicht bis ans Ende. Und er muss ihnen sagen, weichet von mir, ich kenne euch nicht. Ich möchte meinem Gott bis ans Ende folgen. Mag kommen, was kommen will. Und ich meine, mit seiner Hilfe dürfen wir rechnen. Und durch seine Gnade werden wir es überstehen. Er wird uns Kraft schenken, so wie wir uns auf seine Seite stellen, so wird er sich dann auf unsere Seite stellen und wird sein Wort bestätigen und seine Verheißungen aus Gnaden einlösen. Möge er uns segnen und mit uns sein und all unsere Brüder und all unsere Schwestern. Mögen sie es hören, mögen sie es wissen, dass keiner. Und wenn ich daran denke, wie viele sich daran machen, die noch nicht einmal die Geistestaufe erlebt haben, geschweige eine Berufung zur Verkündigung des Wortes. Und heute wollen sie der Schriftmeister sein. Heute wollen sie der Botschaft Meister sein. Erstmal lasst uns zu den Füßen unseres Meisters lang genug sitzen, bis wir unser ABC begriffen haben, damit er aus Gnaden mit uns weitergehen kann und uns segnen kann. Noch ist Hoffnung für alle. Noch ist Gnadenzeit, auch wenn die letzte Predigt, die herauskam, es ist wohl Seelen im Gefängnis. Eine Predigt ist, die manchmal den Eindruck vermittelt, die Gnadenzeit ist vorbei. Lasst mich euch sagen, solange der Herr noch mit uns redet, solange er seine Gegenwart und sein Wort noch kundtut, ist sie nicht vorbei, noch werden Menschen gerufen. Mir tut's nur leid, dass diese Zeit verstrichen ist, ohne dass man anderen hat zum Segen werden können. Sind wir dazu da, um die Zeit so zu verbringen, wie es letztlich geschah? Oder sind wir dazu da, uns Gott zu stellen, damit er uns segnen kann und für andere zum Segen setzen? Denn wahrlich, die Zeit oder die Nacht kommt, wo niemand mehr wirken kann. Und dann wird's ohnehin genug sein, wenn wir nicht mehr wirken werden können. Aber noch ist es gestattet. Ach, wie möchte ich. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich dort im Krankenhaus lag am 1. Januar und diesen Mann im Nebenraum sterben hörte, ihr wisst gar nicht, was durch meine Seele drang. Ich musste an die Millionen denken, die täglich und stündlich auf ihren Tod warten, ohne Gott und ohne Hoffnung. Man muss einen solchen Menschen mal hören, dann kommt einem schon der Gedanke, die haben dich wohl abgeschoben, damit du dann als Nächster stirbst. Aber das muss ein Mensch mithören, solch ein Schreien, solch ein Stöhnen. Und ja, oh Gott, rette seine Seele im letzten Augenblick. Aber vielleicht hat ihm niemand etwas von der Gnade Gottes gesagt. Und wir vertun die Zeit, anstatt den Mitmenschen von der Gnade Gottes und von dem Heil in Jesus Christus zu berichten und die frohe Botschaft zu bringen, vertun wir die Zeit in unnötiger Weise, im Gegenteil, zur Zerstörung anstatt zur Auferbauung. Möge der allmächtige Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, allem einen Halt gebieten, ein Ende setzen, und möge er sich offenbaren, aus dem Reichtum seiner Gnade segnen, um seines Namens willen. Amen.